Ich liebe Tomaten, ich liebe aber nicht irgendwelche Tomaten, sondern ich liebe die schwarzen Tomaten. Die sind nicht, die heißen, ich weiß gar nicht, ob die so heißen, auf jeden Fall sind die nicht schwarz, weil die irgendwie schon vergammelt sind, sondern, naja, das ist einfach eine Tomatenart von ungefähr 20.000 Tomaten und die liebe ich. Und als ich die das erste Mal gegessen habe, vor Jahren schon, da dachte ich mir, keine andere Tomate mehr. Diese schwarzen Tomaten wirst du für den Rest deines Lebens essen. Und meine Oma, die hat uns dann so kleine Zierlinge vorbereitet und die wollte ich dann halt in dieses Gewächshaus pflanzen. Und da stand ich erstmal vor einer Herausforderung, weil dieses Gewächshaus, das war voll mit Gerümpel. Und ich musste mich da erstmal durch Spinnweben kämpfen und die Totenschnecken und irgendwelches Ungeziefer, das lag da rum und an den Seiten, da ist schon das Gras von draußen irgendwie reingewachsen. Und das hat Stunden gedauert, bis ich dieses Gewächshaus einigermaßen vorbereitet habe. Und als ich dann das ganze Gerümpel rausgeräumt habe, habe ich die Erde schön umgegraben, habe da so eine Vorrichtung gebaut, wo die Tomatenpflanzen dann hochwachsen können. Hab dann so eine, naja, so einen halbprofessionellen Bewässerungskanal gelegt. Also ich habe mir richtig viel Mühe gegeben, damit es den Tomaten richtig gut geht. Dann habe ich diese Tomaten da eingepflanzt und dann habe ich sie den Frühling und den Sommer über gegossen. Hab ihnen gut zugeredet und habe mich schon die ganze Zeit gefreut, endlich diese schwarzen Tomaten zu essen. Aber wie könnte es denn auch anders sein? Es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also die sind zwar gewachsen, aber ja, die einen irgendwie ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Das größte Problem war aber, dass keine Frucht an diesen Tomaten waren. Oder sehr, sehr wenig. Ich weiß nicht, eine Handvoll, wenn es hochkommt, haben wir geerntet. Und ich hatte mich so drauf gefreut. Da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, woran liegt das denn, dass diese Tomaten nicht gewachsen sind? Ich bin kein Botaniker, aber irgendwie bin ich denn darauf gekommen, dass es drei Probleme waren, die meine Tomaten nicht haben wachsen lassen. Und das erste Problem war, dass dieses Gewächshaus schon mindestens 25 Jahre alt ist. Und die Scheiben, die waren so vergilbt und die Tomaten haben keine Sonne bekommen. Das war das erste Problem. Das zweite Problem war, dass die Erde, die in diesem Gewächshaus war, mindestens, vielleicht auch schon genauso alt war wie dieses Gewächshaus. Also es waren keine Nährstoffe in dieser Erde, von denen die Tomaten haben zehren können. Und das dritte Problem war, dass ich ab und zu so Blätter abgeknipst habe. Das macht man ja manchmal, weil man gerne möchte, dass die Energie, die Nährstoffe richtig in die Tomaten gehen und nicht in die Pflanzen. Und ich habe höchstwahrscheinlich zu viele Blätter abgeknipst. Das war wahrscheinlich auch der Grund, weswegen die zu wenig Sonne denn aufnehmen konnten. Das war ein großes Problem und ich habe darunter gelitten, weil wir in diesem Sommer vor 2,5 Jahren keine schwarzen Tomaten hatten. Ich glaube, dass es mir mit meinem Glauben oft ähnlich geht. Also ich liebe Gott und ich möchte im Glauben wachsen. Ich möchte Jesus ähnlicher werden und ich tue auch so manches, um Jesus ähnlicher zu werden. Ja, ich gehe in den Gottesdienst, ich mache morgens stille Zeit und ich bete und trotzdem habe ich öfter das Gefühl, dass mein Glauben nicht wirklich vorwärts geht, dass ich nicht im Glauben wachse. Natürlich, ein bisschen was passiert schon und dann rede ich mir auch ein, ja, ist doch gut, du wächst ja, aber ich glaube, dass in mir viel mehr Wachstumspotenzial schlummert, als ich ganz oft in meinem Leben so sehe. Und vielleicht kennt ihr das auch. Ihr wollt vielleicht auch im Glauben wachsen. Ihr wollt Jesus ähnlicher werden. Aber so richtig viel passiert vielleicht auch nicht. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber dann sieht man vielleicht irgendwen in der Gemeinde und oh, so wie der im Glauben wächst, so wie der Fortschritte macht, was für Früchte der in seinem Leben irgendwie so erntet, das möchte ich eigentlich auch. Oder mir geht's ja manchmal so, ich lese ja viel Biografien und da lese ich dann von diesen super tollen Christen, ja. Und was die alles in ihrem Leben mit Jesus für Erfahrungen gemacht haben, da denke ich mir, das will ich auch. Und dann schaue ich mir mein Leben an und es sieht so anders aus. Und ich glaube, der Grund, weswegen das bei mir oder vielleicht auch bei euch manchmal so aussieht, ist, dass wir nicht alle Möglichkeiten und Chancen nutzen, die Gott uns zur Verfügung stellt, um im Glauben zu wachsen. Ich glaube, dass Gott viele Möglichkeiten hat, um unseren Glauben wachsen zu lassen. Und der liebt das. Gott ist im Prinzip der Gärtner. Wir sind in seinem Gewächshaus und er möchte, dass wir wachsen. Er möchte, dass wir Frucht bringen. Er möchte, dass wir schön blühen, ja? Und er hat einige Dinge uns zur Verfügung gestellt, die uns helfen können zu wachsen. Und wir wollen uns in den nächsten 5 Wochen jeden Sonntag eine Möglichkeit, ein Ding anschauen, die Gott benutzt, um unseren Glauben wachsen zu lassen. Und das Erste, womit wir heute starten wollen, was Gott benutzt, um meinen und deinen und euren Glauben zu wachsen zu lassen, ist praktische Lehre. Gott benutzt sein Wort, um unseren Glauben wachsen zu lassen. Gott tut das aber nicht in irgendeiner abstrakten Art und Weise, in einer theoretischen Art und Weise, sondern er macht das in einer praktischen Art und Weise. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an eine Situation vielleicht erinnert, wo für euch Gottes Wort sowas von spannend und interessant war. Wo ihr vielleicht dachtet, wow, das, was hier drin steht, die Geschichten, das sind keine Geschichten aus der Vorzeit, die mit meinem Leben nichts zu tun haben, sondern das sind Worte, die mit meinem Leben zu tun haben. Dieses Wort, was ich gerade gelesen habe, das passt wie die Faust aufs Auge. Und ich gehe jede Wette ein, dass das Situationen waren, wo ihr das Wort Gottes in einer ganz lebendigen und praktischen Art und Weise erlebt habt. Und ich gehe auch jede Wette ein, dass ihr in diesen Situationen etwas ganz Verrücktes getan habt. Ihr habt nämlich das, was ihr gehört habt, getan. Ihr habt nicht nur Gottes Wort gehört oder gelesen, sondern ihr habt das gehört in einer Art und Weise, die euch motiviert hat, das in eurem Leben anzuwenden. Bei mir war das mal so, in unserer alten Gemeinde, wo Melanie und ich herkommen, gab es eine Zeit, da wurde so über die Thematik des Dienstes geredet oder der Nächstenliebe. Und ich erinnere mich noch, die Pastoren, die haben das in einer Art und Weise gemacht, die mich motiviert hat. Und dann sind wir mit unserem Jungshauskreis, den wir damals hatten, sind wir losgezogen und haben gesagt, das wollen wir tun. Und dann haben wir das in der Gemeinde so breit getreten. Wir sind dafür da, wenn ihr irgendwelche Dinge habt, die ihr gerne erledigt haben wollt, in eurem Garten oder ältere Leute beim Einkaufen, wir wollen das für euch gerne tun. Also das, was wir sonntags gehört haben, haben wir montags in die Praxis gebracht. Oder wir haben eine Sofaarbeit genannt. Und zwar haben wir jungen Menschen so die Möglichkeit gegeben, nach der Schule zu uns in die Gemeinde zu kommen. Dort haben wir für sie gekocht, haben mit ihnen Spiele gespielt, Hausaufgaben gemacht. Und wir wollten diesen jungen Menschen, die vielleicht zu Hause irgendwie keinen haben, den wollten wir irgendwie dienen. Ja? Und das ist alles daraus gekommen, weil irgendwer da vorne stand und in einer Art und Weise Gottes Wort gepredigt hat, dass es nicht nur in unserem Kopf geblieben ist, sondern dass es in unser Leben gekommen ist. Und das ist eine Sache, die Gott benutzt, um unseren Glauben wachsen zu lassen. Da werde ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen, warum denn gerade das damit zu tun hat, dass wenn wir etwas tun, unser Glaube wächst. Aber ich habe mir dann so ein bisschen das Neue Testament angeschaut, was Jesus so den Leuten immer so erzählt hat. Und da ist mir aufgefallen, dass Jesus seltenst Leuten Dinge gesagt hat, die sie wissen sollen. Er hat wenig gesagt, was Leute wissen sollen, sondern Jesus hat nicht gepredigt, um Wissen zu vermitteln, sondern Jesus hat gepredigt, um Leben zu verändern. Und er hat den Leuten immer gesagt, was sie tun sollen mit dem, was er gerade gesagt hat. Und da gibt's ganz viele Geschichten in den Evangelien. Ihr könnt, lest die Evangelien durch, macht euch eure eigenen Gedanken dazu, aber Jesus hat die meiste Zeit gepredigt, damit man etwas tut mit dem, was man hört. Und die Bergpredigt, das ist ja eine so eine Zusammenfassung von Jesu Botschaft. Und da ist das ja ganz offensichtlich. Da hat Jesus die meiste Zeit immer nur gesagt, was die Leute tun sollen. Also wenn dich einer bittet oder vielleicht sogar zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann reg dich nicht auf, sondern geh 2. Das war nicht etwas Theoretisches. Denk da mal drüber nach, ob du das vielleicht machen könntest. Sondern Jesus hat gesagt, wenn dich einer bittet, eine Meile zu gehen, dann tu es und geh die 2. Oder wenn dich jemand zusammenmöbelt, dann lass das zu. Und Jesus geht noch ein bisschen weiter. Wenn das jemand tut, dann halte ihm sogar noch deine rechte Wange hin. Tu das. Das war jetzt auch nichts. Ja, überleg mal, ob du das vielleicht tun könntest, sondern Jesus sagte, tu das. Oder Jesus hat viel vom Beten geredet, auch in der Bergpredigt, und dann sagt er, wenn ihr betet, dann tut das nicht so und so, sondern tut das so und so. Also Jesus hat immer das, was er gesagt hat, mit der Praxis verbunden. Er wollte, dass die Menschen etwas tun mit dem, was er sagt. Und das war ganz anders, als die Schriftgelehrten das zu dieser damaligen Zeit getan haben. Denn die Leute, die Jesus gehört haben, die haben dann gesagt, wow, der redet in einer Art und Weise ganz anders als die Schriftgelehrten. Und Jesus, der ist dann also auf diesem Berg, bei dieser sogenannten Bergpredigt, und die Leute kleben an seinen Lippen und er sagt ihnen, wie Glauben auszusehen hat, wie der Glaube an Gott ganz praktisch in ihrem Leben aussieht. Und dann ist es so, als wenn er am Schluss dieser Bergpredigt dann sagt, okay, und für den Fall, dass ihr mir jetzt nicht zugehört habt, ich fasse es nochmal zusammen. Ich sage euch nochmal, worum es geht. Und dann schließt er diese Bergpredigt mit einem ganz interessanten Text, und den will ich mir mal mit euch anschauen. Und zwar lesen wir dann in Matthäus 7, die Verse 24 bis 28. Da heißt es dann, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt, mit aller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Jesus, der spricht hier über zwei Menschen, Gruppen, könnte man sagen. Über die einen, die seine Worte hören und das, was sie dann hören, auch tun. Und er spricht dann über eine zweite Gruppe von Menschen, die auch hören, die das Gleiche hören, was auch die anderen gehört haben, aber die das nicht tun. Und der Unterschied ist dann, dass die einen, wenn dann der Sturm kommt, wenn dann die Wassermassen kommen, dann haben sie ihr Haus auf einen Felsen gebaut und sind sicher. Und die anderen, die genau das Gleiche gehört haben, wo der Unterschied nur war, dass sie es nicht getan haben, die haben auf Sand gebaut und das Haus stürzt ein. Und was macht es, dass das Haus auf einem Felsen gebaut ist, dass das sicher steht? Hören und tun. Das ist der Unterschied, dass das Leben gelingt oder dass das Leben nicht gelingt. So ist das, was Jesus in dieser Geschichte sagt und so, wie er die Bergpredigt zusammenfasst. Ich glaube, dass die Realität anders aussieht. Ich glaube, dass wir, und wenn du in einer Gemeinde aufgewachsen bist, vielleicht auch in dieser Gemeinde aufgewachsen bist, dann weißt du viel über Gott. Du weißt vielleicht sogar mehr über Gott, als du eigentlich denkst. So geht es mir. Ich weiß eine Menge, aber was von dem, was ich weiß, tue ich denn? Und ich sag's euch, ich liebe so Satzstrukturanalysen zu machen. Ja, ich liebe das auch, in das Griechische, in den Urtext zu gehen und in das Hebräische. Und ich kann mich da drin verlieren. Ich drehe jedes Komma um, ich drehe jedes Wort um und schaue, was könnte das denn noch bedeuten? Und ja, wie hat denn der das gesehen? Und wie hat denn jener Mensch das irgendwann mal gesehen? Und naja, dann habe ich gar keine Zeit mehr, irgendwas mir zu überlegen, was ich damit in meinem Leben tun kann, weil die Zeit schon abgelaufen ist. Ja, ich glaube, wir machen uns viele Gedanken darüber, was hier drin steht, und vergleichen das mit Theorien, die andere Leute sich vielleicht auch mal ausgedacht haben. Aber den nächsten Schritt, das dann in die Praxis zu übernehmen, das zu tun, das fällt uns, glaube ich, schwer. Oder wir wissen, dass wir vielleicht unseren Nächsten lieben sollen. Oder wir wissen, dass wir uns vielleicht nicht sorgen sollen, das steht ja hier drinne. Aber lieben wir unseren Nächsten? Oder machen wir uns vielleicht Sorgen in unserem Leben? Ich glaube, wir wissen eine Menge über Jesus und über Gott, aber wir tun im Vergleich zu dem, was wir wissen, relativ wenig. Das mag auf dich vielleicht nicht zutreffen. Ich sage nur, dass es auf mich zutrifft. Und ich wage zu behaupten, dass es auf viele Christen heute weltweit zutrifft. Warum sollen wir denn tun? Warum sollen wir denn das tun, was Jesus in seinem Wort sagt? Und das ist genau das, was jetzt die Dynamik des Wachstums bedeutet. Wenn ich nämlich das, was hier drin steht, tue, das, was Jesus gesagt hat, was Gott gesagt hat, wenn ich das tue, bringe ich damit zum Ausdruck, dass ich Gott vertraue. Ich sage, mit dem, dass ich das denn tue, bringe ich zum Ausdruck, Jesus, ich vertraue dir und deinem Wort. Den Anspruch, den du auf mein Leben hast, den Anspruch, den dein Wort auf mein Leben hat, ist gut. Ob ich das jetzt gerade so fühle oder nicht fühle, ich vertraue dir, dass das, was du in deinem Wort sagst, was ich tun soll, gut für mich ist. Auch wenn ich das nicht alles verstehe. Und auch wenn Stürme in meinem Leben toben und wenn Wassermassen heranfluten und an meinem Haus wackeln, dann vertraue ich darauf, dass das, was du sagst, gut ist. Und deswegen will ich das tun. Und desto mehr wir die Dinge dann ins Leben bekommen und die Dinge tun, die Jesus sagt, desto größer wird unser Vertrauen. Wir drücken damit unser Vertrauen aus zu Gott. Und das lässt unseren Glauben wachsen. Und es geht hier nicht darum, dass wir irgendetwas tun, um vor Gott irgendwie Gunst zu bekommen, vor Gott irgendwie besser dazustehen. Diese Predigt ist nicht darüber, dass wir irgendetwas tun, um ein bisschen besser vor Gott dazustehen. Das Einzige, was uns vor Gott besser stehen lässt, ist Jesus. Jesus ist derjenige, der uns gut vor Gott stehen lässt, nicht das, was wir tun. Deswegen ist es keine Predigt über Werksgerechtigkeit oder sonst irgendwas, ja? Wir tun die Dinge nicht, damit wir besser vor Gott dastehen. Wir tun die Dinge, weil wir im Glauben wachsen wollen und weil Gott möchte, dass wir im Glauben wachsen. Und deswegen fordert er uns auf, ey, du vertraust mir, wenn du das tust, was hier drin steht, in guten wie in schlechten Zeiten. Und ist es nicht so, dass wir gerade in schlechten Zeiten, wenn diese Stürme toben, wie wir es auch in diesem Gleichnis gelesen haben, dass es uns dann besonders schwerfällt, Gottes Willen zu tun? Dann fangen wir an zu zweifeln und sagen, ja, ist Gott überhaupt noch da? Gibt es ihn überhaupt? Oder wieso verlangt er das jetzt von mir? Und in solchen Zeiten fällt es uns besonders schwer, Gottes Wort zu tun. Ist es nicht so? Ihr könnt ja mal den Selbsttest machen, ob ihr eher, wenn ihr in einer Predigt sitzt oder wenn ihr selber die Bibel lest, ob ihr eher euch nur neues Wissen drauf schaffen wollt oder ob ihr wirklich darauf bedacht seid, das Zeug, was Jesus sagt, ins Leben zu bringen. Und zwar, wenn ihr in der Predigt sitzt, wie heute auch zum Beispiel, und ihr habt die ganze Zeit das Gefühl, was der da vorne sagt, ist eigentlich Quatsch. Oder eigentlich hätte er dies oder jenes noch sagen müssen. Oder das sehe ich aber anders. Oder ich habe damals eine Predigt gehört, da hat er das aber ganz anders gesagt. Und wenn das eure ganzen Gedanken sind und wenn ihr schon auf den Stühlen rumzappelt und schon ganz spitzige Hände habt, weil ihr es kaum erwarten könnt, dass der Typ da vorne fertig ist und dann könnt ihr auf ihn zugehen und könnt ihm sagen, das und das hat aber nicht gepasst oder das sehe ich anders. Und ihr euch keine Gedanken darüber machen könnt, wie ihr das, was ihr gehört habt, in euer Leben kriegt, dann ist es ein Indiz dafür, dass ihr eher auf Wissensvermittlung steht, als darauf, das in euer Leben ganz praktisch zu kriegen. Oder wenn eure Bibel ganz bunt ist, wenn ihr ganz viele Dinge angestrichen habt, wenn ihr alle möglichen Parallelstellen aufgeschlagen habt, wenn ihr aber euren Nächsten nicht lieben könnt, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass ihr eher auf Wissensvermittlung steht, als darauf, die Dinge in euer Leben zu kriegen. Oder wenn ihr in eurem Hauskreis seid und dort Vers für Vers durch die Bibel geht und jedes Wort umdreht und schaut, wer was wie gesagt hat, aber immer noch die größten Tratschtanten seid, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass es eher das Wissen ist, worauf ihr pocht, als dass das etwas mit eurem Leben macht, dass es euer Leben verändert. Jesus hat gepredigt, nicht um Wissen zu vermitteln, sondern um Leben zu verändern. Und wenn wir das, was wir hier lesen, tun, dann verändert sich unser Leben. Ihr könnt euch das ja mal, stellt euch das mal vor, ihr würdet zu mir nach Hause kommen und ihr würdet in meinem Bücherregal und in unserem DVD-Regal würdet ihr lauter Bücher über Sport finden. Über Ernährung und über was auch immer man mit Sport noch so zu tun haben kann. Und dann würdet ihr mich vielleicht fragen, Simon, machst du irgendwie viel Sport? Das sieht irgendwie so aus. Bist du in irgendeinem Sportverein? Und dann sage ich, in einem Sportverein? Ich sag's euch. Montags, da ist mein Tango-Kurs. Am Dienstag, da gehe ich Fußball spielen. Und am Mittwoch, da mache ich Seilspringen. Und am Donnerstag gehe ich ins Fitnessstudio. Und am Freitag, da kommt mein Personal Fitness Trainer zu mir nach Hause. Und dann denkt er, wow, das ist ja super. Komm, wir laufen den Mainauenlauf nächste Woche. Und dann meldest du uns beiden da an. Und dann stehen wir da am Start und die Pistole, die schießt und es geht los. Und nach 200 Metern kippe ich in den Hammerstädter See, weil ich kollabiert bin und meine Kondition einfach nicht mitgemacht hat. Was nützt es mir denn, wenn ich viel weiß über Sport und über Ernährung und wenn viele Bücher in meinem Regal stehen, wenn ich aber selber nicht aufs Laufband steige und laufe oder wenn ich mich selber nicht unter die Hantelbank lege und die Gewichte stemme? Das Wissen, was ich da habe, das bringt mir nichts, wenn es nicht in meinem Leben ist, wenn es nicht praktisch wird. Und nochmal, nicht damit wir uns die Gunst vor Gott erlangen, die haben wir in Jesus Christus, sondern wir tun das, was hier drin steht, weil das unseren Glauben stärkt, weil das unseren Glauben wachsen lässt. Und mal Hand aufs Herz, es ist gar nicht so einfach, das zu tun, was hier drin steht, oder? Das merke ich, wenn es stürmt und wenn die Winde an mein Lebenshaus hauen, dann merke ich, dass das nicht einfach ist. Wenn es mir gut geht, ist das ja kein Problem. Weiß nicht, wenn mein Sparkonto voll ist, wenn ich Arbeit habe, dann ist es kein Problem, sich keine Sorgen zu machen, ne? Was ist aber, wenn ich keine Arbeit habe oder wenn das Sparkonto leer ist, aber der Monat noch so lang ist? Was ist dann mit Sorgen? Ist gar nicht so einfach, sich dann keine Sorgen zu machen. Oder wenn es bewusst ist und gewollt ist, die Tür vor der Nase zuschlägt, dann kann ich dem vergeben. Ja, kein Problem. Ist nur die Nase gewesen. Aber wie kann ich vergeben, wenn mir über viele Jahre ganz viel Schlimmes und Böses angetan wurde? Und hier sagt Jesus, ja, ihr sollt vergeben, ihr sollt von Herzen vergeben. Ja, meine Güte. Wie soll ich das denn machen? Und da komme ich nämlich an meine Grenzen. Da kann ich nämlich das nicht einfach tun, was hier drin steht, so gerne ich das auch möchte. Wir kommen an unsere Grenzen, wenn wir das tun, was wir von Gott wissen und was hier drin steht. Und ich weiß nicht, warum das so ist oder warum manche Menschen durch manche Stürme in ihrem Leben gehen und warum das Wasser manchmal bis zum Hals steckt. Das weiß ich nicht. Aber ich greife nochmal das auf vom Anfang, was ich gesagt habe. Gott ist der Gärtner. Gott ist derjenige, der unseren Glauben wachsen lässt. Es sind nicht wir. Nicht wir lassen unseren Glauben wachsen, sondern Gott lässt unseren Glauben wachsen. Und eine Stelle, über die ich vor kurzem gestolpert bin, hat mich da wieder so ermutigt, dass es nicht ich bin, der meinen Glauben wachsen lässt, sondern dass es Gott ist, der meinen Glauben wachsen lässt. Und im Hebräerbrief, im 13. Kapitel, im Vers 21, da steht: Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, Achtung, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das mehr und mehr zu begreifen, dass es nicht wir sind, die unseren Glauben wachsen lassen, dass es nicht wir sind, die das tun, was hier drin steht, sondern dass es Jesus ist, der uns hilft, das zu tun, was er von uns verlangt. Das ist eine der größten Befreiungen, die wir in unserem christlichen Leben nur erleben können. Und die von euch, die auf der Gemeindefreizeit dabei waren, vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Zeugnis, was wir gehört haben, ja? Von diesem Mann, der in seiner Kindheit von seiner Mutter ganz schrecklich behandelt wurde. Der wurde mehrfach versucht, die Mutter hat mehrfach versucht, ihn umzubringen. Er hat ganz viele schlimme Sachen in seinem Leben erlebt. Und mit 17 oder 18 ist er dann zum Glauben gekommen. Und dann hat er irgendwann in der Bibel gelesen, du sollst von Herzen vergeben. Und da stand er vor dieser Herausforderung. Ich soll meiner Mutter vergeben. Zu Recht hasse ich meine Mutter. Sie hat mir so viel Schlimmes angetan. Zu Recht. Ich möchte sie gerne weiter hassen. Und dann ist er aber trotzdem in einen Prozess eingestiegen, wo Jesus ihm geholfen hat, seiner Mutter zu vergeben. Es hat Jahre gedauert, bis er ihr wirklich vergeben konnte. Aber die Kraft Jesu ist in seinem Leben so deutlich geworden. Und es war ein so bewegendes Zeugnis, was die Kraft Jesu in unserem Leben bewirken kann. Und wisst ihr, das ist die Kunst. Wenn wir an solche Punkte kommen, wo wir von Gottes Wort herausgefordert werden und wo wir eigentlich wissen, das soll ich tun, aber es fällt mir so schwer, dann zu Jesus zu kommen und zu sagen, Jesus, helf mir, ich schaff das nicht. Und Jesus ist gekommen, genau deswegen. Jesus ist gekommen, dass wir das schaffen können, was er gerne von uns möchte. Jesus ist auf diese Welt gekommen, hat für unsere Schuld bezahlt und hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und das ist die Kraft, die in uns wirkt. Und das ist die Kraft, die uns hilft, das zu tun, was er von uns möchte. Und dann geht es nicht mehr darum, dass ich irgendetwas tue, um Gott zu gefallen. Da schaut Gott überhaupt gar nicht drauf. Der schaut einfach darauf, dass er uns hilft mit seinem Heiligen Geist, damit wir das tun, was hier drin steht. Praktische Lehre, das ist eins von den Dingen, die Gott benutzt, um unseren Glauben wachsen zu lassen. Und wir werden uns in den nächsten Wochen, wie gesagt, noch andere Dinge anschauen. Ich werde versuchen, das euch nicht im Vorfeld zu sagen, damit die Spannung ein bisschen da bleibt, aber ich kann euch garantieren, es werden Dinge sein, die ihr vorher noch nie so gesehen habt. Wir werden in den nächsten 4 Wochen, werden wir jetzt uns anschauen, und was unseren Glauben wachsen lässt. Und manches von dem würdet ihr in dieser Thematik nicht einordnen. Deswegen mache ich euch Mut. Kommt nächste Woche wieder. Oder wenn ihr nicht könnt, hört euch die Predigten an oder fragt die Leute, die da waren. Denn es geht um euch. Es geht um euren Glauben, den Gott so gerne wachsen lassen möchte. Und vielleicht probiert ihr das diese Woche mal aus. Nicht nur mehr Wissen von Gott anzuhäufen, sondern das, was ihr wisst, in euer Leben zu übertragen. Und vielleicht habt ihr einen Hauskreis, wo ihr euch zusammen trefft. Und ich mache euch Mut. Geht nicht nach Hause, bevor ihr nicht eine Sache habt, die ihr am nächsten Tag oder in der nächsten Woche in eurem Leben ganz praktisch tun könnt. Wenn ihr in keinem Hauskreis seid, dann lest vielleicht nochmal die Bergpredigt und sucht euch die Sache raus, die euch am herausforderndsten erscheint. Und dann sagt, Jesus, helf mir, das jetzt in mein Leben zu kriegen. Und dann probiert das mal. Macht mal die Erfahrung, das, was ihr wisst und das, was ihr in Gottes Wort gelesen habt, in euer Leben zu kriegen. Wenn ihr gerade in eurer Bibellese jetzt nicht in der Bergpredigt seid, dann schaut in den anderen Texten, wo ihr gerade seid, und legt die Bibel nicht zur Seite, bevor ihr nicht wisst, was ihr damit in eurem Leben, in eurem Alltag tun sollt. Und ich verspreche euch, dass das euren Glauben wachsen lässt. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr stark auf Wissensvermittlung pocht. Wir müssen viel wissen, damit wir es im Leben zu irgendwas bringen. Das ist bei Gott anders. Wir müssen nicht, wer weiß, wie viel über Gott wissen. Sondern Gott möchte, dass das, was ihr wisst, auch wenn es nur wenig ist, dass ihr das tut. Weil er weiß, dass das euren Glauben stärkt und wachsen lässt. Ich habe dann im darauffolgenden Jahr nochmal probiert, Tomaten anzupflanzen und habe das berücksichtigt, was ich in dem letzten Jahr falsch gemacht habe. Ich habe den Tomaten mehr Sonne gegönnt, ich habe den Tomaten neue Erde spendiert und ich habe nicht so viel Blätter abgeknipst. Und wisst ihr, was passiert ist? Die Tomaten sind gewachsen und wir hatten leckere, schöne, schwarze Tomaten, die wir so lieben. Und das wünsche ich eurem Glauben, das wünsche ich unserem Glauben, dass wir die Dinge, die Gott uns zur Verfügung stellt, um unseren Glauben wachsen zu lassen, dass wir die ergreifen. Und das eine ist praktische Lehre. Nicht nur Wissen, sondern das, was wir wissen, das tun wir. Und das wünsche ich nicht nur eurem Glauben und euch, das wünsche ich auch den Leuten in eurer Umgebung. Denn es gibt nichts Schöneres, als wenn die Leute in eurem Leben sehen, dass sich etwas tut, dass ihr im Glauben wächst. Und für viele Leute in unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft, auf unserer Arbeit, in unserer Schule oder Uni, die werden vielleicht nie die Bibel in die Hand nehmen. Die werden nie hier drin lesen. Was sie aber lesen, ist unser Leben. Und wenn wir die Bibel leben, wenn wir das, was wir hier lesen, in unser Leben kriegen, dann lesen die Leute in unserer Umgebung im Prinzip die Bibel durch uns. Und vielleicht werden sie dann dazu kommen, sich selbst mal aufzumachen und zu schauen. Also der ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber das gefällt mir. Wieso ist das so? Und dann sagst du, ey, ich liebe Jesus und ich liebe das, was er in seinem Wort gesagt hat. Und ich versuche, mich daran zu halten, weil ich gerne möchte, dass mein Leben auf ein gutes, starkes Fundament gebaut ist. Und wer weiß, vielleicht werden die Menschen eines Tages auch erleben, was Jesus für sie getan hat. Vielleicht werden sie auch eines Tages erleben, dass Jesus sie retten möchte und für sie gestorben ist. Wäre das nicht schön? Also hat das Wachstum unseres Glaubens auch mit unserer Umwelt zu tun. Und das ist so schön. Ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir in den nächsten Wochen uns da weiter mit Gott durch dieses Gewächshaus machen und einfach schauen, was Gott alles noch so für uns vorhat und wie er unseren Glauben wachsen lassen möchte. Mach euch Mut, nächste Woche zu kommen, darauf die Wochen zu kommen. Es wird spannend. Ich bete noch. Danke Gott, dass du uns liebst und dass du möchtest, dass wir wachsen, dass wir blühen, dass wir Frucht bringen. Und danke, dass nicht wir dafür verantwortlich sind, sondern dass du dafür verantwortlich bist. Und dass du uns die Dinge bereitstellst, um unseren Glauben wachsen zu lassen. Und es gibt fast nichts Schöneres als dir, es gibt nichts Schöneres als dir ähnlicher zu werden. Und darum wollen wir dich bitten, dass wir das in der kommenden Woche werden, dir ähnlicher werden und dass wir das, was wir von dir wissen, in unser Leben kriegen, Herr. Und gerade weil uns oft die Dinge auch nicht so leicht fallen und weil Stürme in unserem Leben sind und weil uns manchmal das Wasser bis zum Hals steht, brauchen wir dich und deine Kraft. Und auch die hast du uns zugesichert und dafür danken wir dir. Wir wollen dich bitten, dass du unsere Gemeinde, jeden Einzelnen, dass du den Glauben jedes Einzelnen wachsen lässt in dieser Woche und in den kommenden Wochen und dass das nicht nur unser Leben betrifft, sondern dass das auch Auswirkungen hat auf das Leben unserer Mitmenschen. Danke, dass du das bist, der das bewirkt. Und das ist ein Geschenk, das ist Gnade und wir danken dir dafür. Amen.